Also zum Beispiel die Einschätzung der Arbeitslosigkeit und inwieweit die Arbeitslosen zu den Nazis gingen. Das ist nämlich auch ziemlich umstritten, wie weit das der Fall war. Dass es zu einem großen Teil der Fall war, ist anerkannt. Aber es gab ja unter den Arbeitslosen einen ungeheuren Anteil von bürgerlichen Arbeitslosen, Kleingewerbetreibenden, kleinen Kaufleuten, Ladenbesitzern und so weiter. Und diese waren vor allen Dingen das Rekrutierungsmaterial für die Nazis, nicht eigentlich die proletarischen Arbeitslosen. Die gingen sehr stark zu den Kommunisten. Die Kommunisten beschränkten sich mehr und mehr auf diesen Kreis von Arbeitern, die die Stellen schon verloren hatten, weil sie so wahnsinnig rücksichtslos vorgingen mit denjenigen, die ihnen halfen und noch in Stellung waren. Sie nahmen auf die nicht die nötige Rücksicht. Verstehst du, das war ja ein ungeheures Risiko für jeden noch beschäftigten Arbeiter, als Kommunist erkannt zu werden. Und wenn da womöglich irgendwelche Streiks oder irgendwelche Lohnforderungen oder Widerstandsleistungen gemacht waren, ja, dann die von Kommunisten getragen irgendwie, dann wurde das dann also in Balkenüberschriften in die rote Fahne gebracht, mit Namen der Firma und Gott weiß was. Und damit haben dann die dortigen Arbeiter noch ihre Stellung riskiert. Und indem das bekannt wurde, dass die Kommunisten statt die größte Rücksicht und Vorsicht walten zu lassen, die Leute da womöglich noch aus ihren Propaganda, also aus den kommunistischen Parteipropagandagründen aufs Spiel setzen, haben sich natürlich sorgfältig ferngehalten. Das hat sich herumgesprochen. Und so dass also von den noch beschäftigten Arbeitern weniger und weniger überhaupt für die Kommunisten je in Frage kamen. Die beschränkten sich durch diese unverantwortliche Politik, wirklich unverantwortlich in jeder Beziehung, politisch so wie menschlich. Die gruben sich selbst den Boden unter den Füßen weg.
Dieser letzte Teil der Sendung behandelt den Zeitraum von 1928 bis 1969. Alfred Sohn Rethel hatte die Zeit bis 1927 in Italien verbracht, weil die Inflation der deutschen Währung eine freiberufliche Existenz in Deutschland unmöglich gemacht hatte. 1928 promovierte er in Heidelberg, fand aber angesichts der zunehmenden akademischen Arbeitslosigkeit keine Stellung. Kurzfristig bezog er ein Stipendium der Abraham-Lincoln-Stiftung, das ihm die minimalste existenzielle Basis für die nächsten 2 Jahre sicherte.
29 war das. Dann traf ich einen alten Studienfreund aus Heidelberg in Davos wieder, der dort Kurdirektor geworden war. Der lud mich ein zu diesem internationalen Davoser Hochschulkurs. Und die Einladung nahm ich natürlich mit Kusshand an und war dort. Und da ist in Davos während dieser 14 Tage sind diese Symptome ausgebrochen von Tuberkulose. Entzündung und Erkrankung, nicht? Und da wurde mir außerordentlich dringend geraten, das auszukurieren und das allen anderen Dingen vorzustellen an Priorität. Das habe ich dann auch gemacht. Vor allen Dingen, da einer der besten Ärzte damals seine Dienste mir kostenlos anbot. Also, und da bin ich also 2,5 Jahre geblieben. Ich hatte damals von der Rockefeller Stiftung, der Adam-Lincoln-Stiftung, ein sehr schönes Stipendium bekommen. Konnte mir das dann leisten. Das war natürlich eine furchtbare Enttäuschung, wo ich mir gedacht habe, also jetzt habe ich wirklich also 2 Jahre oder wie viel, vollkommen ungestörte, konzentrierte Arbeit vor mir. Und dann fand ich, dass diese Krankheit ernsthaft vollkommen aus Mark und Bein zieht, einen aufweicht, moralisch und physisch. Also genau wie der Thomas Mann in seinem Zauberwerk das beschreibt. Es nahm einem die ganze eigentliche Energie und Leistungsfähigkeit weg. und unterhöhlte einen und machte einen mulmig und warm und so scheißlich. Und was es anregte, waren vor allen Dingen die erotischen Drüsen. Und da gab es also überall notorisch, also in diesem Sanatorium, wo diese Kranken lagen, und wo also Mädchen waren und Jungs waren und so weiter, bis sie gegenseitig über die Balkons in die Zimmer kletterten, wenn sie es konnten. Und also ich meine, wirklich diese ganze Atmosphäre von Davos mit dieser Erkrankung, hatte einen Charakter. Ich im Mai und kam im Juni Zeit, zuerst hatte Österreich, Schildbank, Danatbank, eigentlich also der katastrophale Krisenentwicklung ein, wo die Deutschland also die Auslandszahlungen einstellen musste, die Bedienung der kurzfristigen und langfristigen Auslandskredite. Dann kam das Huber-Moratorium, um das zu sanktionieren, weil es gar nicht anders ging. Dann wurden überhaupt die ganzen, dann kam das Stillstandsabkommen über die kurzfristigen Kredite zum Zuge und die Devisensperre vom August an. Und von da an zog sich also das ganze deutsche Absatzfeld auf nicht die Landesgrenzen, aber auf die Grenzen seines Devisenumlaufs. Ich weiß nicht, was da noch zugehört. Ich glaube, es war tatsächlich die Landesgrenzen. Also Österreich war davon getrennt, Holland war davon getrennt, die Schweiz war getrennt. Also es war wirklich, also da konnte außerhalb des Devisenbereichs kein freier Handelsverkehr mehr stattfinden. Nun, ich kam in Deutschland an mit dem letzten Rest meines Abraham Lincoln Stipendiums und hatte von da an also wirklich kein Pfennigeld. Ich hatte mir bis dahin noch Hoffnungen gemacht auf eine akademische Karriere und bin deshalb nach Frankfurt gegangen, um dort also mit dem Institut für Sozialforschung in Verbindung zu treten, vor allen Dingen mit Adorno und Horkheimer. Und das tat ich, aber es war völlig aussichtslos, auf irgendeine Anstellung noch zu rechnen. Es wurde alles, was nicht vollkommen unkündbar war, wurde gekündigt damals an akademischen Stellungen. Und also mir blieb überhaupt nichts übrig. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, meine Frau und mein Kind. Und in dieser Situation wandte ich mich an Ernst Pönschen, meinen Pflegevater, der mir immer zugesagt hatte, dass er jederzeit also mir helfen würde. Und das tat er auch sofort und antwortete mir sehr bereitwillig und so. Er würde alles tun, wo natürlich sehr schwierig wäre, aber er würde sehen, was sich machen ließe. Und dann kam er nach einiger Zeit mit dem Vorschlag, es würde also jetzt ein neues Büro gegründet in Berlin, das mit dem Langen Arm Verein zusammenhinge, eine Dependance oder ein Zweig. Der Langen Arm Verein war in Essen und bei der Größe. Ich finde das also jetzt merkwürdigerweise in der jetzigen Generation der Begriff Langen Arm Verein gar nicht mehr besagt. Und damals war der große Industrieverband. Also Reichsverband der deutschen Industrie gab es damals auch, aber das war eine viel spätere und viel losere Organisation, wo Kreti und Pleti alles miteinander zusammenhing, eine Gesamtvertretung der Industrie. Während dieses hieß Verein zur gemeinsamen Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sonstigen Interessen von Rheinland und Westfalen. Das war also ein endloser Titel. Und der wurde zur Zeit gegründet, als Bismarck noch Reichskanzler war. Und Bismarck nannte den einfach den Verein mit dem langen Namen. Und daher hat sich dieser Langnamenverein als Name für diesen Verband erhalten. Der war in Essen und war also die Konzentration der rheinisch-westfälischen Industrie, hauptsächlich Eisen und Stahl. Aber es kam, und Kohle, aber es kam eben noch Elektrizität, Elektrizitätswirtschaft und Chemie noch hinzu. Welchen Charakter diese Neugründung haben sollte, das wurde mir nicht eröffnet von Ernst Pönschen. Aber er versprach mir, also Dort würden Kräfte gebraucht und er hätte mich in Vorschlag gebracht und so weiter. Und der sollte gegründet werden unter der Geschäftsführung eines der Schüler des Hauptsekretärs, und zwar Max Hahn. Und ich begab mich also nach Berlin und stellte mich dem Max Hahn vor, der damals gerade ein Büro gemietet hatte, am Schöneberger Ufer, ich glaube 39, an der Bänderbrücke gegenüber dem Haus des Reichsverbands der deutschen Industrie. Natürlich also in nächster Nähe zur Reichswehr und so fort. Und dieses Büro mietete er nicht allein, es war eine sehr große Wohnung, ich weiß nicht wie viele Zimmer, sondern er teilte sich das von vornherein mit den deutschen Führerbriefen.
1973 haben drei Politologen des Berliner Otto-Suhr-Instituts die zum Teil noch aus der damaligen Zeit stammenden Aufzeichnungen Sohn Redls herausgegeben. Das Buch erschien unter dem Titel Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus. Sohn Redl hat hier alle Erinnerungen zusammengetragen, die er aus dieser Zeit bewahrt hat. Insofern erübrigte es sich, in die Gespräche noch einmal all das aufzunehmen, was man besser und ausführlicher in diesem Buch nachlesen kann. Nur eine Passage des Vorworts der Herausgeber sei zitiert. Es ist einer der folgenreichsten Zufälle für die Faschismusforschung, dass ein marxistisch geschulter Wissenschaftler in den entscheidenden Jahren der Faschisierung quasi ungestört Einblick in wichtige interne Vorgänge und politische Überlegungen verschiedener Kapitalfraktionen erlangte und damit befähigt worden ist, ihre ökonomische Interessenlage und ihre Schwierigkeiten theoretisch zu erfassen und mit empirischer Beweiskraft darzustellen, wie diese die politische Tendenz zur faschistischen Diktatur vorangetrieben haben.
Wo wir uns trafen, einmal in der Woche, freitags, Mittag, in einem deutsch-französischen Studienkomitee, das auch in der Bänderstraße seinen Sitz hatte, und wo vier oder fünf, ich glaube, wir waren niemals mehr wie fünf, Leute sich da trafen und die alle den Zugang hatten zu ganz bestimmten Informationsquellen. Eine andere Art der Information gab es überhaupt nicht als die aus geheimen Quellen, weil alles Wichtige sich hinter verschlossenen Türen abspielte. In den offiziellen Grundgaben und Zeitungen stand nichts, dem man überhaupt vertrauen konnte und das Wichtige auch nicht mal angedeutet. Und man verschaffte sich also Informationen auf die verschiedensten Weisen, und ich tat das mitunter auf dem Wege, dass ich mich mit Leuten zum Mittagessen traf, wo ich wusste, dass was vor sich ging. Entweder im Reichsverband der deutschen Industrie, da hatte ich einen Mann, Freiherrn von Lupin, mit dem ich mich ziemlich regelmäßig traf und der mir vieles erzählte, unglaubliche Sachen erzählte übrigens. Und mir auch also Dokumente zu lesen gab, wenn ich ihn aufsuchte. Der protzte sehr viel mit seiner ungeheuren hochgradigen Informiertheit und prahlte deswegen. Und wenn ich da ihn aufsuchte, dann reichte er mir über seinen Schreibtisch so Dokumente und sagte also, hier, die können Sie mal lesen, aber ich habe jetzt gerade außerhalb zu tun, aber bitte, wenn jemand reinkommt, bitte, dann legen Sie so hin, als ob Sie nichts wüssten. So. Und der ließ mich dann diese Sachen lesen. Also zum Beispiel die Ordnung, die vorgesehen war, die damals zur Beratung stand, in der Industrie und in der SS und in der Reichsregierung, über die kriegsrechtliche Ordnung, unter der die Industrie während des Krieges stehen sollte. Wo also nicht etwa Zivilrecht, sondern die ganzen Arbeiter unter Kriegsrecht stehen sollten. Ich weiß jetzt die Einzelheiten nicht mehr. Das war 1935. Aber ganz bis ins Einzelne. Mit welcher Überwachung und so fort. Sie wurden also als Festungen betrachtet. Vor allen Dingen die natürlich mit Rüstungen beschäftigten. Und darüber gab er mir damals also zum Beispiel einen Entwurf, der noch in der Beratung lag, an der er auch teilhatte. Also ich meine, und die ich also dann zum Beispiel weitergab. Und das war, darum weiß ich, dass es also am Freitag war, weil ich mich am Wochenende mit dem Richard Löwenthal traf. der damals einer der beiden führenden Lichter der Neubeginn-Gruppe war. Der andere war ein Eliasberg, der geschnappt wurde und hingerichtet. Und der Rix entkam gerade noch. Der schrieb damals unter dem Pseudonym Paul Sering. Ich wurde einmal verhaftet, 1933, in einer Razzia, ganz also unpersönlich, und kam in einen Gestapo-Keller. Und in diesem Gestapo-Keller waren wir zusammengefercht, 80 Mann in zwei Räumen, hickeldi-pickeldi, alles durcheinander. Dabei natürlich auch ungezählte Spitzel, die man nicht identifizieren konnte. Guckte mich um und meine Augen lenkten sich also auf drei Arbeiter, die da verhaftet waren, die ungewöhnlich intelligent aussahen und geweckt. Und ich machte mich an sie heran in der Weise, dass ich in ihrer Hörweite mit anderen sprach, in einer so, dass sie sich über meine Person wenigstens ein beruhigendes Bild machen konnten, dass ich also kein Spitzel sei und dass man sich mit mir unterhalten könnte. Und das hatte den Erfolg, dass tatsächlich nach einiger Zeit einer sich von ihnen an mich wandte und sagte, ja, ich schiene doch jemand zu sein, der einige Kenntnis hätte und so weiter. Und vielleicht, ob ich Ihnen helfen könnte. Sie hätten sich nämlich 2 Jahre lang herumgeschlagen mit der Soziologie von Max Weber und der historischen Analyse von China und der Frage, warum der Kapitalismus nicht um 1500 oder 1600 in China ausgebrochen sei, statt in England. Ich erklärte mich zwar für die konkrete Beantwortung dieser Frage nicht imstande, aber die anderen beiden kamen auch hinzu und sie waren zwei waren 18 und einer war 19 Jahre alt und sie waren in einer Gewerkschaftsschule gewesen und hatten ihre Freizeit am Abend eben verbracht mit derartigen intensiven Studien. Nun, es ist schon sehr, sehr lange her natürlich jetzt, dem ich das erzähle. Also ich erinnere mich nicht mehr genügend an die Worte, die sie gebrachten. Aber diese Begegnung war unwahrscheinlich eindrucksvoll. Die Urteilsfähigkeit dieser Jungens gegenüber dem Material dieser Untersuchungen von Max Weber war so ungeheim von ihr. Wie die so durchschnitten und direkt auf den Kernpunkt jeder Frage kamen. Wir müssen nachher noch über das römische Recht, die griechische Philosophie unterhalten und so weiter. Das war wirklich ganz toll. Und offenbar war die Motivation dieser Interessen für sie so, dass wenn der Marxismus in Bezug auf China im 16. Jahrhundert nicht stimmte, dann würde er auch nicht notwendigerweise in Russland jetzt im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert stimmen. Der Marxismus hier, der Marxismus da, wenn er stimmt, dann stimmt er. Und wenn der Max Weber da recht hat, mit seinen Argumenten, dass die Ideologie daran schuld war, dass da der Kapitalismus nicht entstanden ist, das würde ich ja doch argumentieren. Wenn das richtig ist, dann kann man eben auch Stalin nicht glauben. Und ich meine, dass diese Jungs offenbar zum Tode verurteilt waren und diese ganze, also dass so etwas überhaupt im deutschen Proletariat vorhanden war, dass das nicht isoliert war, dass es so etwas gab und dass das alles vor die Hunde ging. Ich habe das im Gestapo-Keller gefunden. Und das ist in der Tat verloren gegangen, das ist nicht wieder nachgewachsen. Und das fehlt heute noch. Max Hahn kriegt also einen wahnsinnigen Schrecken und seine Sekretärin erzählte mir nachher, also dass er bei einer Nachricht über diese Verhaftung alle meine Papiere aus meinem Schreibtisch herausgeholt hat, einfach armvoll und alle verbrannt. Und also in einer panischen Angst und Schrecken. Weil er dachte, womöglich, weil er wusste über meine politische Vergangenheit so wenig, dass er befürchten musste, das würde das Schlimmste da herausstellen, nicht? Das hat keine weiteren Folgerungen gehabt, weil mir die Gestapo einen vollkommen carte blanche ausgestellt hat. Mir war das höchst verwunderlich, dass die mir da eine carte blanche ausstellten, wo ich in der Kommunistischen Partei gewesen war. Oder jedenfalls nicht offiziell, aber in den Zellenversammlungen immer teilgenommen hatte, in allem möglichen, also ganze 1932er Jahr, ohne offiziell zur Partei zu gehören, weil das unvereinbar gewesen wäre mit meiner Stellung. Aber politisch natürlich hatte ich mich da betätigt. Und dass die Gestapo davon nichts wissen sollte. Und die hatten das alles auf meinen Bruder abgeladen, weil wir uns so ähnlich sahen, mein Bruder und ich. Und der war 1932 bereits nach Holland gegangen. Auf 10 Meter konnten wir nicht unterschieden werden voneinander. Also mir kam das vor, mein Bruder war ungeheuer beliebt in der Berliner Gesellschaft und hatte furchtbar viele Freundinnen und so. Also war ein großartiger Tänzer und ungeheuer gesucht und so. Und es kam mir mehr wie einmal vor, dass plötzlich eine entzückende Dame auf mich zulief, die Arme ausgestreckt und so weiter und mich umarmen wollte und dann plötzlich 5 Schritte vor mir vollkommen erstarrte und ganz rot wurde. Also aber es kam eben auch vor, dass zum Beispiel Herr von Bülow, der war damals Direktor von Krupp in Berlin, vor einer Sitzung im Mitteleuropäischen Wirtschaftstag auf mich zukam und sagte, ich muss Ihnen doch zu Ihrer Vielseitigkeit gratulieren. Ich habe Sie gestern Abend in der Katakombe bewundert. Der Katakombe war das Kabarett von Fink, weißt du? Wo mein Bruder die Geräusche machte. Mein Bruder war ein Meister der Geräuschimitation. Und zwar schon von Kindesbeinen auf. Der war also auf die Bäume geklettert und hatte die Vögel nachgemacht. Und der hatte sich also mit den Hühnern angefreundet und saß auf einer Kuh obendrauf. Und also der lebte mit den Tieren und mit den Geräuschen. Und er konnte einen ganzen Hühnerhof dirigieren. Und konnte die zum Laufen bringen, indem er die Geräusche macht und so. Das hat er nachher auch, davon hat er gelebt nachher, dass er im Tonfilm, den er da ausbrach, die Geräusche machte. Da ging ein Großwildjäger, so ein Busch in Afrika, und der drehte da einen großen Film, Kilometer von Filmmaterial, 2 Jahre lang, und wieder zurückkam, war der Tonfilm ausgebrochen. Und das ganze Material war nutzlos. Und da hat mein Bruder Studien im Zoo gemacht und hat den Film synchronisiert. Der ist als Tonfilm gelaufen. Ja, der hat also dann, er war eigentlich Maler. Sehr, sehr begabter, aber ungeheuer neurotischer, schwierig veranlachter, selbstquälerischer Mensch. Ein unwahrscheinlich differenziert und empfindsam. Und also ich schätze dessen Sachen. Es gibt nur sehr wenige, die überhaupt halbwegs fertig sind. Einige davon gehören zu den stärksten künstlerischen Dingen, von denen ich überhaupt weiß. Erschütternd. Wir haben durch und durch gehen.